Bevor wir gleich mit unserer Folge starten, möchten wir dir gerne unseren heutigen Sponsor vorstellen.
Isha.net, deine Adresse für Horror- und Dark-Art-Clothing direkt aus dem Ruhrpott. Wenn du also auf Gothic, Metal oder Horror stehst, was du als Original-Creepy bestimmt tust, hat Isha genau das Richtige für dich.
Isha steht nicht nur für richtig starke Designs, sondern entwirft seit 2021 auch ihre eigenen einzigartigen Stücke und druckt diese auf fair gehandelte Textilien aus Biobaumwolle. Qualität, die sieht man, die fühlt man, ist einfach gut.
Ja, und wir hatten selbst die Gelegenheit, einige Sachen mal zu testen, von T-Shirts und Windbreakern bis hin zu Hoodies und wirklich, wirklich schicken Schmuck. Das ist alles wirklich tipptopp. Die Mottenohrringe sind übrigens meine absolute Empfehlung, die trage ich fast täglich.
Falls du jetzt Lust bekommen hast, dich diesen Sommer in ausdrucksstarkes Schwarz zu hüllen, haben wir natürlich etwas für dich klargemacht.
So sieht's aus. Mit dem Rabattcode CREEPY10 bekommst du jetzt 10% Rabatt auf deine nächste Bestellung bei isha.net. Also schau vorbei, find dein neues Lieblingsteil für den Sommer, für den Winter, für wann auch immer. Und falls du dir jetzt nicht sicher bist, wie man Isha schreibt, es ist EASURE. Den Link findest du aber auch bei uns auf der Creepy Hour Website.
Viel Spaß beim Shoppen und ein riesiges Dankeschön an Isha für die Unterstützung der Creepy Hour.
Los geht's mit der Folge.
Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfi.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Einen wunderschönen gewünscht.
Es ist soweit.
Na, nervös?
Ich nicht.
Du warst ein bisschen nervös im Vorfeld. Gib's ruhig
ich
zu.
Ich hab dich, kannst du ja ruhig sagen, wie es war. Ich hab dich zusammengeschissen, dass du dich zusammenreißen sollst und da richtig drauf reagieren sollst. Und dann bist du auch ganz ruhig geworden und hast gesagt, mach dir mal keine Sorgen, ich nehme das wirklich ernst.
Also, ich bin ja ein bisschen skeptisch unterwegs und jetzt nicht immer von vornherein gleich auf dem Mysterienzug, der nicht immer bei mir hält, sondern manchmal eben vorbeifährt, weil ich keine Haltestelle dafür habe.
Mit 300 km/h.
Aber das heißt nicht, dass ich Geschichten aus der Community nicht ernst nehme und dass ich mich nicht drauf freue. Ich habe es schon mal gesagt und wiederhole es gerne. Zum Hören fand ich diese Hörerfolgen mit Geschichten einfach, ja, die einfach so direkt aus der Community kommen, einfach immer mega spannend. Und normalerweise war das jetzt immer Missys Part, jetzt darf ich heute mal ran. Und wir haben einiges vor uns, wenn ich mir das so angucke.
Mhm. Also du weißt, dass du heute auf dem Prüfstand stehst. Und für alle, die sich jetzt wundern, es geht natürlich heute wieder um Geschichten direkt aus der Community, also um wahre Begebenheiten, die uns zugeschickt wurden. Und ja, was hältst du denn davon? Also ich habe gesehen, wir haben eine ganz, ganz, ganz lange Mail.
Ja. Yeah.
Wollen wir gleich richtig einsteigen oder willst du so ein Soft-Opening?
Ich würde sagen, zum Start was Leichtes, okay. Knackiges, Kurzes auf den Punkt.
Dann würde ich sagen, du fängst einfach mal an. Willst du als erstes vorlesen oder willst du als erstes reacten?
Ich will reacten.
Du willst reacten. Dann lese ich dir jetzt eine Insta-Nachricht von Julia vor. Okay. Es ist eine softe Geschichte und ist, glaube ich, ganz gut mal, um reinzukommen.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Hi ihr Lieben, jetzt schaffe ich es endlich, die anderen beiden Geschichten nachzuliefern. Meine Nachbarin erzählte mir vor kurzem zwei Geschichten, beide berührend auf andere Arten. Erste Geschichte. Ihr Vater war starker Raucher und sie war es bis zu seinem Ableben gewohnt, in seiner Gegenwart den Geruch von kaltem Rauch zu riechen. Als junge Erwachsene hatte sie mehrere Erkältungen in aufeinanderfolgenden Jahren, die schließlich mit schwerer Lungenentzündung auf der Intensivstation endeten. Bei jeder Erkältung roch sie während der schlimmsten Phase immer kalten Rauch, auch während der Zeit auf der Intensivstation. Als sie final genesen war, trat dieses Phänomen bei keiner Erkrankung mehr auf. Sie sagte, dass ihr Vater seine schützende Hand über sie hielt und verbindet es immer noch mit einem sehr positiven Gefühl. Stille.
Ist eigentlich ja eine schöne Geschichte.
Das gibt's ganz oft in der Creepy Hour.
Ich habe was anderes erwartet. Das ich glaube, deswegen habe ich diese 5 Sekunden gebraucht, weil ja. In erster Linie habe ich irgendein mystisches Erlebnis, etwas, was man nicht einordnen konnte, etwas Gruseliges, etwas Grausames. Ich habe mit so einer Geschichte vielleicht nicht gerechnet, deswegen war ich ganz kurz baff.
Also sowas passiert ganz, ganz oft, dass es um verstorbene Personen, um verstorbene geliebte Personen geht, die sich irgendwie nochmal bemerkbar machen. Und jetzt ist gerade dieser Hinweis mit Intensivstation, da kann ja im Endeffekt keiner rauchen, ne? Finde ich ganz spannend, weil ich weiß nicht, ob du ein olfaktorischer Mensch bist, aber ich finde so Gerüche verbinde ich immer mit was. Also es ist ganz oft, dass ich mich an Situationen erinnere und dann instant einen Geruch in der Nase habe.
Ich glaube, das ist normal. Man verbindet Personen mit bestimmten Gerüchen. Man verbindet Erlebnisse mit bestimmten Gerüchen. Ich kenne das manchmal. Du fährst in der U-Bahn, fährst im Regio oder so und du riechst etwas und du musst instant an irgendeine Person denken oder an irgendein Szenario, was du erlebt hast, ja, weil dich das sofort triggert. Also kann ich 100% nachvollziehen.
Absolut. Aber glaubst du denn, dass da jemand da war? Also glaubst du denn, dass ihr Vater auf sie aufgepasst hat?
Ich bin mir sehr sicher, dass Julia dieses positive Gefühl hatte, dass sie das Gefühl hatte, dass ihr Vater da ist und dass das eine wunderbare Art ist, sich an jemanden zu erinnern, indem man dieses positive Gefühl mit sich trägt.
Aber du glaubst nicht, dass der Geruch wirklich da war?
Ich glaube, dass man einen Geruch mit einer Person so sehr verbindet, dass man auf der einen Seite, wie ich vorhin meinte, etwas riecht und eine Person damit in Verbindung bringt, aber auf der anderen Seite auch mit einer Person einen Geruch in Verbindung bringt.
Das ist, also, du meinst, sie hat darüber nachgedacht, dass er vielleicht da ist und deswegen
nicht gerochen? Ich kann mir gut vorstellen, dass der Kopf einem suggeriert, dass man diesen Geruch gerade in der Nase hat, nur weil man in diesem Szenario ist, ja.
Jetzt erzähle ich dir mal was.
Na?
Als ich letzten Mai im Haunted Museum war,
ja,
gab es da einen Teil von dem Porsche von James Dean, Little Bastard, der ja als absolut verflucht gilt, dieser Porsche. Also da ging ja nichts Gutes mit einher. Und während dieser Führung bin ich immer mal wieder neben der Person gelaufen, die uns das immer alles so erzählt hat und so. Und habe mich halt mit der unterhalten und dann meinte sie so, ihr ist hier auch mal echt was Unheimliches passiert. Also eigentlich riecht's da nach nichts, ne? So. Und an manchen Tagen hat sie so ein ganz schweres Parfum, so ein Männerparfum in der Nase. Und dann war mal jemand eben zu Gast, also auch dieses Museum besucht und so. Und dann wurde ihr gesagt, hey, der hat immer das und das Parfum getragen. Und dann hat sie das mal nachgeguckt, also es gab es immer noch. Und es war der Geruch, den sie da immer wahrgenommen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, das war eine sehr, sehr gute Tourguide, ne, die uns da auch auf in zweier Konstellationen Angst machen wollte. Aber ich glaube das schon. Ich glaube schon, dass man manchmal irgendwas wahrnimmt. Egal, ob es mit verstorbenen Personen ist oder vielleicht auch manchmal irgendwie so zur Gefahr oder so. Ich glaube tatsächlich, dass das schon passieren kann. Dass da einfach mal, ist genauso wie ein Schwefel auftritt, ne? Also wenn du den Schwefelgeruch wahrnimmst, dann bedeutet das ja auch nichts Gutes.
Ich bleibe für mich dabei, dass das Gehirn einen Geruch mit einer Person in dem Fall oder mit einem Szenario ansonsten abgespeichert hat und abrufen kann. Also ich glaube schon, dass man wirklich riecht in dem Moment, aber dass es nicht das ist, was man wirklich riecht, sondern dass einem aufgrund der Situation suggeriert wird. Ja.
Gut, dann haben wir jetzt Nummer zwei. Vielleicht wirst du da ein bisschen anders. Okay. Auch wieder von Julia, sie hat ja gesagt, sie hat zwei Geschichten. Ja, Nummer zwei ist leider weniger schön. Es geht wieder um eine Nachbarin, ihre Freundin und die zwei Golden Retriever der beiden. Sie gingen zusammen mit den Hunden am Kanal spazieren und beide Hunde durften auf der Hundewiese toben. Es war ein windstiller Tag, beide Freundinnen standen mit etwas Abstand nebeneinander, schauten den Hunden zu und unterhielten sich. Plötzlich spürten beide, obwohl es windstill war, etwas zwischen ihnen hindurchstreifen. Beide schauten sich verdutzt an und fragten sich gegenseitig, ob die jeweils andere das auch gespürt hätte. Ihre Freundin versuchte, die Stimmung wieder aufzuhellen und machte flapsige Witze. Vielleicht war das ja der Hauch des Todes. Meine Nachbarin meinte daraufhin, hör auf, mit sowas macht man keine Scherze. Leider ist heute meine Nachbarin die einzige Überlebende des Quartetts. Ich hoffe, die Geschichten sind nicht zu lang. Liebe Grüße, Julia.
Also nein, sind sie nicht. Ich kenne dieses Gefühl zum Beispiel, dass man plötzlich Gänsehaut bekommt, dass man etwas spürt, obwohl nichts da ist, dass man so leicht zittert, dass man so leicht kribbelt oder so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in diese Richtung geht. Das kenne ich. Auch wenn es offensichtlich keinen Auslöser dafür gibt in der Situation, ob das jetzt irgendwelche Nerven sind, die einfach da ein bisschen wild spielen oder keine Ahnung, wo das herkommt. Also sowas kann ich mir durchaus vorstellen. Jetzt natürlich die Story mit diesem flapsigen Witz und dem Szenario, dass heute leider nicht mehr alle davon unter uns weilen, hat dann natürlich eine andere Ebene.
Alle außer die Nachbarin.
Deswegen.
Und ich glaube, manchmal hat man schon so, also egal ob es ein Windstoß ist, ich hatte das ja auch einmal in unserer alten Küche, dass ich das Gefühl hatte, irgendwas hat mir gerade in den Nacken geblasen. Mhm. Das war super, super unheimlich. Und wenn halt sonst irgendwie gar kein Wind vorhanden ist, und ich finde es auch super normal, dass du immer kurz abcheckst, ob die andere Person das auch gerade gesehen, gehört oder was auch immer hat. Also ich glaube schon, dass man sich dann da auch schnell reinsteigern kann. Ja krass, was war das denn jetzt? Weiß jetzt nicht, ob es eine Vorhersage war oder sonst irgendwas, ne? Aber ich glaube, es gibt oft genug so Momente, da wo man sich so denkt, so boah, was war das denn? Und dann, ja, ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Kann es gar nicht beschreiben, es ist einfach unangenehm.
Ich glaube, der wichtige Punkt ist hier, dass es beide gespürt haben, weil wenn man alleine das spürt, dann drehst du dich vielleicht kurz um oder guckst dich mal im Raum rum, um sicher zu gehen, ist da auch wirklich nichts und dann ist da nichts und dann hakst du das, glaube ich, relativ schnell ab. Musst du ja auch, du kannst, also was willst du sonst auch machen? Aber wenn das natürlich von beiden Seiten auskommt und parallel und man sich sicher ist, die beiden haben relativ was Ähnliches gespürt, dann ist das natürlich schon... Weiß ich nicht, hatte ich bisher nicht, aber wüsste ich nicht, wie ich darauf reagieren würde, ob ich dann auch so entspannt wäre oder ob ich mir vielleicht dann doch auch diese 2, 3, 4 Gedanken mehr machen würde.
Ja, siehst du mal. Geht schon in die richtige Richtung, Wolfi.
Merk schon, worauf das hinausläuft heute.
Bin stolz auf dich. Was hältst du denn davon, wenn du uns die Mail von dem lieben Luca vorliest? Der hat nämlich dich schon adressiert.
Liebe Bibi, lieber Wolfi, nun möchte ich auch sehr gerne mal creepy Geschichten, die mir und meiner Mutter widerfahren sind, mit euch teilen. Vorab möchte ich euch wissen lassen, dass weder meine Mutter noch ich irgendwie abergläubisch oder ängstlich sind. Wir lieben Horror und Grusel in Filmen, glauben aber trotzdem nur an das, was wir sehen und bleiben lieber skeptisch.
Wie du?
Zuerst zu 2 von meinen Erlebnissen. Ich war gerade in... meiner eigenen ersten Wohnung ganz alleine gezogen und auch sonst begann damals ein neuer Abschnitt in meinem Leben. Es war eine heftige Zeit und eine intensive Selbstfindungsphase. Vielleicht war ich offener als sonst oder mein emotional überfordertes Hirn spielte mir einen Streich. Denn eines Nachts wachte ich plötzlich auf und sah etwa 1 Meter über mir eine weiße, leuchtende Kugel schweben. So groß wie eine Wassermelone vielleicht. Ich blinzelte mehrmals und sie verschwand trotzdem nicht. Mein Puls begann dabei zu rasen. Dann erschreckte ich mich endgültig, weil es nicht wegging und dabei fluche ich immer vor mich hin. Ich schrie, what the fuck, knipste hektisch das Licht an und weg war sie. Das Ganze dauerte nur wenige Sekunden, aber sowas war mir noch nie passiert und auch nie wieder danach. Keine Ahnung, was das war. Angst macht es mir nicht wirklich. Aber erschrocken hat es mich sehr.
Und?
Ich dachte ja erst, okay, man wacht auf, hat noch irgendwelche so Blitze vor den Augen. Das kennt man, gerade wenn man geschlafen hat. Die Größe macht einem natürlich stutzig. Wassermelone ist schon eine große Geschichte. Weiß leuchtende Kugel, die über einem schwebt, 1 Meter über. Ich stelle mir das Szenario nur gerade vor. Ich liege im Bett und schlafe vielleicht, wache auf und dann sehe ich diese Kugel über mir. Wäre jetzt natürlich einfach zu sagen, ein Licht kam durch, ich weiß es nicht, schwierig.
Ein Licht kam durch?
Durch die Tür, durchs Fenster, hat reingeschienen, nur würde das nicht die Kugel erklären, sondern einfach nur, dass es ein bisschen hell war in dem Moment. Ich habe nicht wirklich eine Erklärung.
Ich finde es immer ganz interessant, dass es immer irgendwie so ein weißes Licht ist. Es kommt ganz oft, also entweder sind es Dunkelflecken oder helle Flecken, so.
Ja.
Und ich habe ja selbst schon mal was über so ein Feld gesehen, was ja auch wie, ich sag's ja immer, wie beleuchteter Nebel aussah und so. Und es kommt dem sehr nahe, so, ne? So eine, es waren keine Kugeln, sondern eher so Fetzen. Und ich hab's aber in Kombination mit dem zweiten Erlebnis, das er uns geschickt hat, wir haben jetzt versucht zu kombinieren, weil vielleicht finden wir darin die Antwort, was es hätte sein können.
Okay, dann mache ich mal kurz weiter. Mein zweites Erlebnis war erst Jahre später. Damals war ich gerade in einer Beziehungskrise mit meiner damaligen Freundin. Es war auch immer wieder emotional sehr belastend. Ich glaube, es war auch die letzte Nacht, in der ich bei ihr war. Am nächsten Morgen, da war es schon hell, erwachte ich. Genau in dem Moment des Erwachens spürte ich, wie etwas mir die Luft abschnürte. Es fühlte sich an, als würde etwas Unsichtbares auf meine Brust drücken, aber ich sah nichts und das Zimmer war hell. Als nächstes bemerkte ich, dass ich mich nicht bewegen konnte. Auch da begann mein Puls wieder zu rasen und ich war innerlich in Panik, aber konnte einfach gar nichts dagegen machen. Ich versuchte zu schreien und musste mich dabei wahrscheinlich angehört haben, als hätte mich jemand geknüppelt. Dann endlich löste sich dieser Zustand und ich spickte im Bett hoch und war schweißgebadet. Erst dann erwachte auch meine Freundin und beruhigte mich. Im Nachhinein wurde mir bewusst, dass mir das schon mal passierte und fand bald darauf auch einen Bericht zur Schlafparalyse. Dann wurde mir klar, was mit mir passiert war und ich war einfach nur froh, dass mir nicht auch so komische Sachen, wie andere in ihren Erfahrungen berichten, selbst passiert sind. Klär mich mal auf.
Ja, also das Ding ist, wir haben ja schon mal eine Folge zu Schlafparalysen gemacht. Weißt du, was Schlafparalysen sind, Wolfi?
Erklär es nochmal für alle.
Also es ist, wenn man in so einem Schwebezustand ist, wenn man nicht wirklich wach, aber auch nicht wirklich im Schlafzustand ist. Und ganz oft berichten Leute dann von seltsamen Dingen, die sie sehen, Schattenwesen oder Schlimmeres. Oft fühlt sich so an, als würde irgendwas auf deiner Brust sitzen. Ganz oft ist es auch so, dass die Leute sich eben nicht bewegen können, deswegen Paralyse. Also das heißt, du bist schon in so einem, du bist in so einer Art Wachzustand, du schläfst aber eigentlich noch.
Kann man das vergleichen mit dem Schluss der Träume, die man gefühlt noch real miterlebt, bevor man einem klar wird, dass man jetzt wach ist? Macht das Sinn?
Ich versuche gerade zu folgen. Also du meinst so am Ende eines Traums, wenn es dann extrem real wirkt, aber dann ist man wach?
Also bei mir vermischt sich dann manchmal dieser Traumzustand mit dem Wachzustand, weil dann sehe ich zwar schon so Dinge um mich rum, die in der realen Welt da sind, aber der Traum ist zumindest im Kopf immer noch mit dabei und dann vermischt sich das so zu einem.
Oder ist das was anderes? Hattest du schon mal Schlafparalysen?
Ich weiß es nicht, ob das in diese Richtung geht.
Kannst du dich dabei bewegen?
Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ist schon ein bisschen
her. Ja, aber könnte sein, dass es sowas Überschneidendes ist.
Okay.
Ja, also auch wenn er dann ja geflucht hat, aber vielleicht war das gerade so auch dieser Zwischenzustand. Und wir haben schon so viele wirklich unheimliche Erlebnisse bezüglich Schlafparalysen bekommen. Also manche sehen da ganz, ganz wilde Dinge. Auch Männer, die dann, das hatten wir, einen Mann mit einem Hut, der am Bettende steht. Irgendwas, was direkt vor einem, ja, über dem Bett direkt vorm Gesicht schwebt, dieser Zustand, dass man nicht mehr atmen kann, dass man nicht schreien kann, dass man nicht um Hilfe bitten kann und dass man einfach absolut dem ausgeliefert ist und da liegt und es über sich ergehen lassen muss. Und dazu haben wir zum Beispiel auch mit Kevin schon mal gesprochen. Kevin hat schon seit sehr, sehr vielen Jahren Schlafparalysen. Die waren auch mal richtig, richtig krass und es ist auf jeden Fall ganz spannend und wünsche ich wirklich niemanden, dass man das erleben muss. Und deswegen dachte ich, vielleicht war diese weiße Kugel ja auch irgendwie so ein Bestandteil noch aus einer Schlafparalyse.
Kann sicherlich sein. Ich überlege gerade, wie man damit umgeht. Also wenn du das erlebst und dann musst du ja am nächsten Abend vielleicht wieder ins Bett gehen und du legst dich hin und hast doch wahrscheinlich dann Schiss, erstmal einzuschlafen, oder?
Ganz genau. Also das ist immer so der Teufelskreis, ne? Weil die Leute dann halt einfach auch gar nicht mehr so viel Schlaf bekommen, weil die Angst davor haben, weil es Angstzustände gibt und so. Und ist ein ganz spannendes Thema, Schlafparalysen. Mir ist es zum Glück, glaube ich, noch nie so in der Art oder in so einer schlimmen Form passiert. Ich finde aber allgemein Träumen sehr, sehr spannend. Und was da so passiert, das ist ja genauso wie wenn man fällt und dann kurz bevor man aufprallen würde, aufwacht.
Genau.
Und ich habe auch immer so intensive Träume. Also ich habe zum Beispiel ganz oft irgendwie, träume ich, dass jemand einbricht oder so und dann hochschrecke. Oder ich habe irgendwelche banalen Alltagssituationen, dann setze ich mich auf und sag laut, was ich gerade machen wollte. Also es ist, glaube ich, sehr komisch, wenn man neben mir schläft. Und in meinem Kopf macht es noch total Sinn, weil ich weiß ja, ich bin gerade in dieser Situation und dann werde ich langsam wach und dann denke ich mir so, nee, das ergibt ja gar keinen Sinn, ich sitze gerade im Bett. Und ich habe das zum Beispiel auch ganz oft, wenn irgendwelche Veranstaltungen bevorstehen oder wenn ich weiß, wir sind zum Beispiel mit der Morningshow irgendwo und ich weiß, ich muss um 4 aufstehen, weil sonst ist das alles, rum. Dann habe ich da verschlafen und dann schaffen wir es nicht pünktlich und dann geht das alles nicht. Und dann habe ich das ganz oft, dass ich dann super unruhig schlafe und dann auch ganz viel rede im Schlaf oder dann eben auch Wochen danach noch aufwache und mir so denke, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Also kennst du, dass du im Traum so eine super krass wichtige Aufgabe hast, die jetzt die ganze Welt rettet oder zerstören würde, wenn du das jetzt nicht machst? Und das habe ich ganz oft. Also gerade zu so stressigen Phasen, wenn es so Richtung Charity zum Beispiel geht oder so, denke ich immer so, ich habe verschlafen, ich habe es verpasst, ich habe was vergessen. Ganz wild. Hast du sowas nie?
Nicht in der Richtung. Was mich nur regelmäßig nervt bei meinen Träumen, die relativ selten allerdings vorkommen, dass ich durch einen Traum aufwache, nehmen wir mal an, Szenario, es sind Einbrecher im Haus oder sowas. Und dann bin ich wach, ich habe den Traum aber noch im Kopf. Und ich bin zwar so wach zu sagen, es war ein Traum.
Aber es beschäftigt dich?
Ich muss dann trotzdem aufstehen, um einmal eine Schau zu laufen, um diesen Realitätscheck zu machen, ob das jetzt auch wirklich ein Traum war oder nicht. Weil es eben in dieser Aufwachphase sich so vermischt, dass quasi Traum und Realität sich irgendwie die Waage halten in dem Moment.
Das hatte ich erst vor einer Woche oder so. Weil wir haben in der Küche jetzt gerade so eine Wand, da hätten wir eigentlich gerne für so Kaffeezeug und so halt, also für die ganzen Karaffen und den ganzen Zeug, gerne so Regale aufgehangen, die wir halt schon hatten. Jetzt ist es aber so eine blöde Wand. Ich habe mir extra so ein Messgerät vor Jahren mal gekauft, um halt in keine, meine größte Furcht ist, um in irgendwelche Leitungen zu bohren, egal ob Strom oder Wasser. Genau, und es ist genau aber die Gegenwand vom Badezimmer, wo zum Beispiel die Gastherme hängt und ne, wo die Dusche ist. Und deswegen dachte ich so, vielleicht gucken wir da mal lieber. Und es hat wirklich, es hat an jeder Stelle gepfiffen. Also wir haben nicht getraut, irgendwo reinzubohren. Also kam ich auf die grandiose Idee, da gibt's doch so Klebeband und das hält doch alles an der Wand und so. Also bin ich zum Baumarkt und habe mir das besorgt. Da stand auch drauf, bis zu 50 Kilo kann so ein Strip da halten.
Theoretisch.
Genau, haben wir dann alles aufgehangen und es hing auch 2 Wochen einwandfrei, gar kein Problem. Und vor einer Woche oder so war es 4 Uhr morgens oder 4:30, und auf einmal höre ich es halt auch nur noch scheppern, aber halt auch so im Traum und werde dann wach. Und es war auch die erste, ist es jemand im Haus? So, ist es jemand da? Dann habe ich mir aber wieder so in den Kopf gerufen, das war jetzt bestimmt in der Küche. Dann habe ich mich geärgert, dass das Regal nicht gehalten hat. Also dann war ich richtig wach. Und ich habe mich aber auch nicht aufstehen trauen.
Nee.
Und dann bin ich 2 Stunden später halt aufgewacht vom Wecker und bin in die Küche und habe instinktiv zu dem Großen geguckt. Das hing aber noch. Und es hat sich tatsächlich das zweite unten gelöst. Das ist aber nochmal auf ein anderes draufgeklatscht. Und deswegen lag das nicht am Boden. Aber es hat halt so gescheppert, weil was rausgefallen ist. Aber im ersten Moment, als ich gesehen habe, das Große hängt, dachte ich mir, fuck, was war das denn dann? Und dann bin ich auch so in der ersten, okay, das war das andere. Ja, unheimlich, wenn irgendwas nachts irgendwelche Geräusche verursacht, was da nicht hingehört, ganz seltsam.
Ja, nachvollziehbar. Wir sind ja allem ausgeliefert, während wir schlafen.
Bewaffnest du dich?
Nachts?
Oder? Ja, wenn du nachguckst.
Achso, nö. Ich habe aber in meinem Kopf schon Szenarien durchgespielt. Also ich weiß zum Beispiel, im Fall der Fälle, wir haben auf der Terrasse noch Feuerschale und so, und da liegt auch ein Schürhaken. So ein
das Gusseisen. Darfst du nicht verraten.
Warum? Die wissen auch nicht, wo ich wohne, oder? und ich weiß ja, dass ich meinen relativ großen Hund noch zu Hause habe. Und das Szenario ist immer gleich, wenn da was ist, dann ich mache auch die Tür zum Schlafzimmer zu. Erstmal. Und will dann aber, dass auf meinen Pfiff dann oben die Tür aufgeht und der Hund rausstürmt und im Zweifelsfall die Sache erledigt. Leider ist er zu nett, das darf ich auch nicht sagen. Ne?
Und bestechlich.
Ja, und bestechlich. Der wird sich wahrscheinlich auf den Rücken werfen und sich freuen, dass jemand zum Spielen kommt. Aber diese Szenarien im Kopf habe ich schon ein paar Mal durchgespielt, während ich eben das Haus abgeguckt habe, ob alles in Ordnung ist. Ja, aber ich glaube normal, es ist dunkel, es ist nachts, wir sind ausgeliefert, wir haben es nicht unter Kontrolle und lassen uns eben in den Träumen krass beeinflussen von Kleinigkeiten. Es kann ja auch mal sein, da scheint einfach ein Scheinwerfer bei dir ins Zimmer rein durch irgendein Auto, was blöd steht oder so. Und du kriegst das unterbewusst mit und nimmst das ja dann in deinen Traum auf. Also das passiert ja manchmal. Und von dem her, gruselig ist es manchmal schon.
Und wie gesagt, Schlafparalyse, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Schnack.
Der Luca hat noch eine Story seiner Mutter beigefügt. Er schreibt: Ich war damals noch ein Kind, heute bin ich 35 Jahre alt, und sie erzählte mir am nächsten Morgen davon. Es gruselte mich so sehr und lässt mich heute noch erschaudern, wenn ich daran denke. Sie war damals zu Besuch bei meiner Tante, also ihrer Schwester, und fuhr dann gegen 22 Uhr nach Hause. Es war dunkel und die Fahrt dauerte knapp 30 Minuten. Sie war gerade am Fahren, als sie plötzlich ein schlechtes Gefühl überkam. Wir standen im nächsten Moment alle Haare zu Berge und sie verspürte etwas hinter sich sitzen. Sie war sich absolut sicher, dass da etwas auf dem Rücksitz war, aber nichts Menschliches. Ihre Angst davor war so groß, dass sie sich nicht getraut hat, in den Rückspiegel oder nach hinten zu sehen. Sie fuhr nur noch so schnell wie möglich nach Hause, parkte ihr Auto in die Garage, ohne auch nur noch einmal reinzuschauen, knallte das Garagentor zu und rannte zur Wohnungstür. Das kam zum Glück nur dieses eine Mal vor und darüber sind wir froh.
Ah, Ich finde es so unangenehm, dieses Gefühl, dass jemand auf dem Rücksitz ist oder dieser Moment, wenn du irgendwo auf einer Landstraße fährst oder so und du denkst im ersten Moment nicht drüber nach und du fährst und plötzlich scheust du irgendwie diesen Blick in den Rückspiegel. Kennst du das? Du wohnst doch auf dem Land.
Ja, schon, aber ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob ich in den Rückspiegel geschaut hätte oder nicht. Ich glaube, ich habe mich sogar umgedreht kurz.
Ich mache das auch. Ich mache ganz ruckartig so also, und guck, ob da was ist. Aber wenn man so ein schlechtes Gefühl hat, weiß ich nicht, ob das tatsächlich nicht besser war.
Naja, aber wenn jetzt da wirklich was hinter mir ist und ich fahre weiter.
Ja, aber du hast ja so oder so keine Handhabe, wenn irgendwas hinter dir sitzt.
Dann kann ich vielleicht noch aus dem Auto springen oder so. So habe ich ja den ganzen Rückweg noch. Also ich weiß ja nicht, was da ist und ob es mir etwas Böses möchte oder nicht. Oder ob es einfach nur da ist, existiert. Das wäre ja irgendwie noch tragbar. Aber wenn es etwas Böses von mir möchte, dann wäre ich persönlich lieber ganz schnell aus dem Auto raus. Also ich würde es, glaube ich, gefühlt checken und im Zweifelsfall aus dem Auto springen.
Also hättest du angehalten?
Vielleicht, ja.
Ja?
Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Oder halt im Fahren, wenn es gerade ging, kurz umgeschaut und mich abgesichert, dass es wirklich nur ein Gefühl war und nicht etwas Reales.
Ha. Ja, ich weiß, also wie gesagt, ich kenne dieses Gefühl halt einfach, dass du, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber es kommt so plötzlich, deswegen habe ich die Geschichte wirklich hart gefühlt. Wenn du dabei aber dann auch noch so ein schlechtes, also es ist nicht dieses, da könnte was sein, ich habe gar nicht nachgeguckt, sondern wirklich die Anwesenheit spürst, ich weiß nicht, und dann drehst du dich um und was machst du dann?
Naja, also wenn...
Weil du hast keine Handhabe. Weil wenn jemand hinten sitzt, bist du immer in einer scheiß Position, wenn jemand hinter dir
das
sitzt.
Das ist richtig, ja.
Boah, ich krieg da richtig Gänsehaut. Also, aber ich mag das gar nicht.
Es zu ignorieren macht es ja nicht besser.
Aber es hat ja funktioniert in dem Fall.
Das ist richtig. Vielleicht war es aber auch nur ein Gefühl.
Ich weiß nicht. Ich finde es auch voll krass, dass sie nicht mal, als sie ausgestiegen ist und schon zu Hause war, reingeguckt hat. Also ich hätte durch die Scheibe wahrscheinlich geguckt.
Zumindest
oder so.
Die Tür zu abschließen und dann so diesen einen Blick reinwerfen, bevor man reinspurt.
Aber jetzt stell dir mal dieses Horrorszenario vor. Du machst es so,
ja.
Sperrst zu.
Ja.
Und dann ist es da vielleicht ein bisschen dunkel. Also machst du die Handykamera an und leuchtest da hinten rein und auf einmal glotzt dich jemand an. Oh Gott.
Dann bin ich ja zumindest aber aus dem Auto raus und kann...
Ja, aber also das brennt sich doch in dein Hirn ein.
Das auf jeden Fall.
Wirklich, wenn dich Leute einfach nur ansehen und da sind, das ist einfach so in so ungewöhnlichen Situationen. Das ist wie...
Die müssen gar nichts machen.
Auch wenn du irgendwo unterwegs bist, in der U-Bahn sitzt, in der Stadt unterwegs bist und du erwischst jemanden, wie einfach nur jemand dasteht und dich anglotzt. Ich finde, das ist so ein unbehagliches Gefühl.
Das stimmt. Das kann ich unterschreiben, ja.
Uah. Also ich finde ja, ich bin ja auch immer so für Urban Legends und so, ne, da gibt's ja Hunderttausende, dann war da ein Ast auf der Straße, dann habe ich den weggezogen und dann war plötzlich jemand hinter mir und so. Das catcht mich immer alles, aber ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wo man groß geworden ist, weil ich bin auch sehr, sehr viel mit 18 bis 25 Landstraßen gefahren und ich finde, da ist es schon nochmal was anderes als in der Stadt, da wo es ja prinzipiell viel heller ist.
Das ist es. Ich bin auch so als Teenager von meinem Dorf ins Nachbardorf, führte nur ein Weg durch den Wald, unbeleuchtet. Und wenn es zu spät wurde am Abend, dann bist du auch im stockfinsteren Wald da nach Hause gelaufen. Und du kannst noch so cool sein, wie du damals denkst. Natürlich hattest du da permanent Schiss, wenn du da lang gelaufen bist. Die Dunkelheit und die Nacht auf dem Land ist eine andere als in der Stadt durch und durch. Hier ist es ja nie dunkel.
Nee, also da sind es eher die Menschen, die mich erschrecken.
Ja, das
so,
ist richtig.
Also vor denen ich da Angst habe. Aber so, wenn da gar nichts ist. Oh,
das ist richtig. Ja.
Das ist schon hart. Also, ich habe noch eine Geschichte rausgesucht. Die, und das muss ich jetzt dazu sagen, die kam am 12. April schon.
Ja.
Und ich weiß nicht wieso, ich habe bei dieser Geschichte ein Déjà-vu von vorne bis hinten. Und mir wäre so, als hätten wir die schon mal erzählt. Kann aber gar nicht sein, weil am 12. April kam die Folge mit Missy raus, also die letzte Hörergeschichte. An dem Tag kam die raus. Also wir nehmen ja immer vorher auf. Wir nehmen ja nicht am selben Tag auf, wie die rauskommt. Und die Mail kam am 12. Also kann das unmöglich sein, dass wir die schon mal hatten. Also lese ich die jetzt mal vor, ja?
Du machst das ganz schön spannend.
Nein, es geht gar nicht so um die Geschichte, ich habe so ein Déjà-vu mit dieser Mail. Kam von Lea. Ja. Wie gesagt, per E-Mail an creepyhour@starfm.de. Hey ihr Mäuse, ich liebe euren Podcast und höre euch meistens zur Nachtschicht bei der Autofahrt zur Arbeit.
Perfekter Zeitpunkt.
Ich bin Krankenschwester, wobei es ja gar nicht mehr Krankenschwester heißt, sondern Pflegefachkraft und arbeite hauptsächlich im Nachtdienst. Ich arbeite auf der Gastroenterologie. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also Magen-Darm-Erkrankungen. Nichts allzu Wildes, aber auch hin und wieder Patienten bei uns, die versterben. Ich habe so eine Routine beim Umgang mit Verstorbenen entwickelt, die ich immer verfolge. Ich glaube an Gott und auch daran, dass unsere Seelen weiterleben. Ob sie jetzt direkt zu Gott finden oder noch etwas anderes zu erledigen haben, sie ist auf jeden Fall da. Verstirbt ein Patient, rede ich immer noch mit dem Körper oder eben der Seele, die noch im Raum gefangen ist. Ich erkläre dem der Verstorbenen immer, dass diese sich noch verabschieden können, sollten Angehörige in Kürze kommen oder vor Ort sein. Danach lasse ich die Seelen frei, indem ich das Fenster öffne. Ich sage immer noch dazu, bitte grüß mir meine Lieben und gute Reise. Neulich ist leider wieder jemand verstorben und ich bin vorgegangen wie immer. Die Angehörigen würden in Kürze da sein und er könne sich noch verabschieden. Als die Angehörigen fertig waren und sich von mir verabschiedeten, war ich ja schon auf dem Weg, um besagten Patienten freizulassen. Leider ist etwas auf dem Weg dorthin dazwischen gekommen und ich musste mich eine Weile mit einem anderen Patienten befassen. Es war vielleicht eine Stunde, die ich beschäftigt war. In der Stunde ging die Klingel im Zimmer des Verstorbenen ca. 15 Mal. Um die Klingel auszulösen, muss man einen Knopf drücken. Der Verstorbene lag alleine im Zimmer. Als ich endlich die Zeit fand, ging ich zum Verstorbenen und sagte, ist ja gut, ich lass dich frei und grüß mir meine Lieben. Ich öffnete also das Fenster und die Klingel hörte sofort auf. Ich bin mir ganz sicher, da wollte jemand schnell raus und weiter über seine Liebsten wachen. Ich wollte mich eigentlich kurz halten, aber ihr wisst ja, wie das ist. Manchmal geht das einfach nicht. Ich bin super sad, dass Missy in Zukunft nicht mehr dabei ist, aber höre auch sehr gerne die Folgen mit Wolfi. Liebe Grüße, eure Lia. Richtig schön.
Ich wollte gerade sagen, es ist eine schöne Geschichte. Also auch so, wie sie sie geschrieben hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man mit Menschen zu tun hat, die auch mal versterben können, wenn man mit Toten zu tun hat, macht das für mich ganz viel Sinn, dass man auch so eine Routine entwickelt, jetzt mal unabhängig davon, ob man daran glaubt oder nicht, an die Seele, an das etwas danach ist und so weiter. Aber ich glaube, es ist vielleicht sogar wichtig für einen, dass man so einen Ablauf für sich hat, wie in dem Fall, dass man das Fenster aufmacht, die Seele rauslässt, um für sich selber einen Abschluss zu finden, um mit der Situation auch gut umgehen zu können. Ich kann mir vorstellen, dass es das ein bisschen einfacher macht. Und wenn diese Situation natürlich in der Routine dann durch so etwas gebrochen wird und jetzt diese Situation mit der Klingel kommt, ist es sehr bemerkenswert, dass sie dann in der Situation so schön damit umgeht. Mhm. Man hätte ja auch Angst haben können und schreien können und um Himmels Willen, was passiert da gerade? Ich finde, Lea, dass du da wirklich grandios mit der Situation umgegangen bist und ein wunderschönes Bild hier geliefert hast. Ja.
Absolut. Ja, ich kann es irgendwie, also ich kann es sehr nachvollziehen, leider. Also ich hatte das erst vor kurzem, so einen Fall in der Familie. Und ich stand da dann auch in so einem Krankenhauszimmer auf der Intensivstation und habe da auch ganz lange überlegt, also wir durften uns dann alle noch verabschieden, ganz lange überlegt, als ich in diesem Raum stand, weil das Fenster war gekippt. Und dann dachte ich mir so, oh, hoffentlich ist über Nacht noch zu, weil ich glaube da eben auch total dran. Also ich kenne diesen Vorgang, dass man einfach die Fenster zulässt, dass man auch die Spiegel verhängt und so. Find's immer krass, wie man doch dann so ein Gespür in so beschissenen Situationen irgendwie so für sowas haben kann. Und das auch, das habe ich jetzt auch wieder gelernt, dass selbst Beerdigungen, ich bin gar kein Freund von Beerdigungen so. Also ich glaube, niemand mag das, aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, sie brauchen das, um sich zu verabschieden. Hab da aber auch wieder gemerkt, also ich, wie gesagt, also im Gegensatz zu Lea, ich bin ja nicht gläubig, aber hab da schon gemerkt, dass das im Nachgang, also nach der Kirche, wenn dann alle zusammensitzen und so, dass das schon was mit dir macht, weil du einfach, du denkst, du brauchst es vielleicht gar nicht und es ist ja im ersten Moment auch immer unangenehm, an sowas teilzunehmen und ne. Ich habe auch immer so das Problem, ich weiß auch nie, wie man sich da verhält. So, also weißt du, was ich meine? Ich denke mir dann immer so, boah, ich bin ja so schlecht und sowas und betest du da jetzt mit oder nicht? Oder
machst du das? Ich war Ministrant früher, deswegen kenne ich das von damals noch.
Ich war erschrocken, dass ich noch so viele Gebete kannte.
Alle auswendig, ist total spannend.
Ja, weil ich mir dann auch so dachte, naja, weil der hat ja dann auch gesagt, man betet jetzt für den Verstorbenen. Mhm. Und dann dachte ich mir, wenn die Person daran geglaubt hat, dann sollte ich das machen. Also einfach nur aus Respekt so. Genau, und da habe ich aber schon gemerkt, dass so Beerdigungen schon was Gutes sind, um halt allgemein damit abzuschließen, dass man sagen kann, okay, dieses Kapitel ist jetzt geschlossen, man konnte sich nochmal verabschieden, man hat nochmal anständig getrauert, also da darf man ja auch alles rauslassen, so, ne?
Durch und durch.
Und das war sehr schön. Also es war, ja, in dem Moment dann, und dann dachte ich mir so, okay, dann ist jetzt okay. Also dann ist es jetzt gut so und dann passt's. Und deswegen hat mich die Geschichte hat mich schon ein bisschen bekommen, weil wie gesagt, ich war halt jetzt erst in der Situation. Und ich glaube schon auch, dass die Person dann einfach nochmal im Raum ist. Und das ist, ich finde das eine schöne Geste, dann einfach das Fenster aufzumachen, egal an was man jetzt glaubt, einfach um zu den Geist, die Seele, wie auch immer man es nennen will, so hinauszulassen und so wieder zu entlassen quasi. Weil Krankenhaus ist ja auch nichts Schönes, ne? Also es ist notwendig, aber da ist ja keiner gerne.
Also dieses real werden lassen, dieses Abschließen, dieses von dieser abstrakten Ebene vielleicht auf eine reale Ebene zu bringen, wie es eben zum Beispiel eine Beerdigung schafft, ist wichtig. Also es ist natürlich mittlerweile jetzt nicht mehr gang und gäbe, dass es noch ein offener Sarg ist und so weiter. Also sprich, man muss glauben, in Anführungsstrichen, dass in diesem Sarg vor einem dann auch wirklich eine Person liegt, jetzt im Falle, dass es eine klassische Beerdigung ist. Aber das fand ich für mich schon immer hilfreich. Bin auch kein Freund von Beerdigungen, vom Ablauf und ich bin nicht umsonst aus der Kirche ausgetreten. Ja, genau. Aber dieses Prozedere an sich, dass die Menschen zusammenkommen und das quasi offiziell machen, einen Haken dran setzen, ja, so einen ersten, das finde ich richtig und wichtig. Und mir hat das, glaube ich, schon geholfen, da vor so einem Sarg zu stehen und zu wissen, ja, da ist jetzt wirklich die Person drin, tschüss, mach's gut, so diese Nummer. Das fände ich schwieriger, wenn ich bei einer Beerdigung nicht dabei gewesen wäre, weil dann weiß man zwar, dass vielleicht jemand verstorben ist, aber... Also blöd gesagt, könnte man das auch wieder verdrängen, gerade mit Leuten, mit denen man vielleicht nicht täglich zu tun hatte. Es fehlt dieser Abschluss. Und
dieses Bild im Kopf, ne?
Genau. Mhm. Und deswegen finde ich das so eine schöne Nummer hier, jetzt mal unabhängig, woran man glaubt von Lea, ja, die Seele freilassen und den Abschluss zu finden. Und auch wenn der eine leider nicht gehen wollte sofort, sondern nochmal um Nachdruck darum gebeten hatte. Ja. Ich finde, das ist eine schöne Art, so ein Thema anzugehen.
Absolut. Ich finde es ganz spannend, dass du jetzt gerade gesagt hast, du musst es sehen, weil für dich dann die Person in diesem Sarg liegt.
Genau.
Ich habe das gar nicht. Also ich war schon auf ein paar Beerdigungen, da wo es mir wirklich super schwer gefallen ist, aber ich hatte nie das Gefühl, und ich glaube, da ist schon dieses Thema, dass man dann Körperliches von Seele trennt. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Person jetzt da drin liegt, weil ich mir dachte, das, was die Person ausmacht, ist jetzt woanders. Also wie gesagt, ich glaube ja nicht jetzt so an Himmel oder so, aber ich glaube, dass die Energie halt dann noch irgendwo spürbar ist. Und für mich war es ganz krass so, ich habe mit Anfang 20 jemand in meinem Alter verloren, der mir sehr wichtig war. Und das ist auch so ein ganz komisches Setting, wenn ganz viele junge Menschen auf einer Beerdigung sind. Das ist auch schon mal ganz krass. Und ich saß da auch in dieser Kirche und dann ist ja auch so die Aussegnungshalle. Ich weiß nicht, ob das nur Bayern ist oder das habe ich auch gelernt.
Ich kenne es zumindest.
Ja, okay. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, er sitzt ganz hinten in der letzten Reihe und guckt so, wer da reinkommt. Und ja, wir waren damals halt alle jung und der hat schon viel gefeiert und so. Und dann habe ich eine Dame nach der anderen reinkommen sehen. Und in meinem Kopf war das irgendwie so, ha, der wird jetzt da hinten sitzen und wird sich voll freuen, dass die alle gekommen sind. Also er war auch so ein Typ, so ein Lebemann halt. Und dann waren wir in dieser Aussegnungshalle und für mich war das null so, ja, der liegt da halt jetzt drin, sondern das war eher so, der steht irgendwo ganz hinten und guckt sich das alles an und freut sich, dass der wollte zum Beispiel auch nicht, dass wir schwarz tragen, der wollte, dass wir schwarz-weiß tragen. Also der war sehr krank und hat es dann schon, hat vorher schon alles gesagt, wie er das haben will und so. Und es lief zum Beispiel auch R&B. Also so. Und ja, war irgendwie, ist immer wieder so der Punkt, da wo ich mir denke, naja, sowas brauchen halt einfach die Menschen, um auch sich zu verabschieden. Es heißt nicht, dass es alles immer bierernst sein muss. Weil das ist, glaube ich, so behaftet, dass wir Beerdigungen immer so, na, so ganz steif irgendwie machen müssen und dann mit Kirche ja sowieso immer, also gerade im katholischen Bayern. Aber das kann halt auch irgendwie ein cooler Abschied sein so. Und finde ich dann schön, wenn Leute dann zusammenkommen, dann nochmal über die Geschichten reden. Wir waren dann auch noch ganz lange in der Wohnung und haben uns alle unterhalten und gelacht zusammen. Und dann war es irgendwie so, ja, früher saßen wir halt zu Weihnachten oder wann auch immer bei irgendwelchen Sonntagen halt auch hier zusammen. Ist schön. So, ist halt genauso, wie sie es halt gewollt hätten. Und dann ist es eine schöne Nummer.
Dann geht man auch positiv aus so einem Abschluss raus. Hinten raus und jetzt nicht nur in voller Trauer und verheult und so weiter, sondern ja mit einem trotz allem positiven Gefühl. Von dem her, ja, eine möglichst gute Art, einen Abschluss zu finden. Ich glaube, das vereint das ja alles ein bisschen, egal auf welche Art das jetzt Ganze passiert. Und ich würde mich freuen, wenn man da in Deutschland auch ein bisschen entspannter werden würde. Man hat manchmal aus der letzten Beerdigung, auf der ich war, hat man dann auch welche getroffen, die man seit 100 Jahren nicht getroffen hätte. Und an sich, ja, nachdem das Prozedere durch war und so weiter, man noch was gegessen hat und irgendwann fährt man ja so ein bisschen runter und dann redet man auch mal übers Wetter und trinkt vielleicht noch ein Bier.
Ja.
Und ich finde das auch in Ordnung, dass man dann auch normal reden kann. Das kam da aber auch nicht überall so gut an. Also manche fanden das dann auch fast schon pietätlos.
Finde ich gar nicht, weil man feiert.
Nicht.
Also so.
Ich auch nicht.
Der Tod gehört halt zum Leben dazu. Wir sind halt alle nicht, wir sind endlich, wir sind nicht unendlich da. So. Genau. Und dann ist es doch viel cooler, man feiert das Leben oder die Jahre, die man hier hatte, vor allem wenn die betroffene Person irgendwie ein cooles Leben hat. Ist doch schön, dann lass doch einfach die Jahre feiern, anstatt jetzt hier zu sitzen. Und natürlich ist es traurig, dass die Person weg ist, aber es ist doch viel schöner zu feiern, dass er da war.
In der Theorie genau richtig, in der Realität natürlich für manche schwer umsetzbar.
Voll.
Aber eben, jeder muss seinen Abschluss finden. Das ist ganz wichtig und ich finde Lea, tolle Geschichte und ich finde, du machst da ganz vieles richtig.
Du auch, Wolfi. Ja, mir gefällt es jetzt gerade hier.
Also natürlich glaube ich jetzt vielleicht nicht daran, dass die Seele aus dem Fenster fliegt. Aber
der Ansatz, ne?
Aber der Ansatz ist genau der richtige, damit umzugehen, finde ich.
Weißt du was, ich habe jetzt hier noch eine Sprachnachricht für dich.
Okay.
Aber bevor ich die abspiele, muss ich noch eine kurze Vorgeschichte erzählen.
Ist gut.
Denn es ist eine Sprachnachricht von The Vegan Satanist. Und zwar, wir folgen uns schon ein bisschen länger auf Insta und haben uns jetzt bei der HorrorCon endlich mal persönlich gesehen. Und das finde ich immer super, super schön. Wir haben nämlich eine Story auch gepostet zusammen. Und es war unglaublich, wie viele aus der Community ihn kennen, egal ob persönlich oder von Hörensagen. Und es ist so ein Mensch, der einfach so auf Anhieb eine nette, super angenehme und authentische Aura hat. Und du merkst richtig, wie positiv auch alle anderen von ihm sprechen. Und ich konnte das dann nur so bestätigen. Und mich hat es dann so gefreut und fand die paar Dinge, über die wir uns da dann vor Ort ausgetauscht hatten, so, so interessant, dass ich ihn, muss ich schon gleich dazu sagen, jetzt auch schon mal in die Creepy eingeladen habe. Weil der hat so viele tolle Sachen zu erzählen. Und ich glaube, das passt wie Arsch auf Eimer, wenn wir uns den mal einladen. Und dem ist was sehr Unheimliches passiert und da hat er schon eine Sprachnachricht zugeschickt. Ich bin jetzt sehr gespannt, was du dazu sagst, weil ich fand es schon, also es ist nicht super unheimlich, aber ich hatte schon Gänsehaut.
Jetzt drück schon auf Play.
Ich bin in Enger groß geworden, so einen ganz kleinen Ort. Eigentlich ist der Ort völlig egal. Einfach, ich bin in einen kleinen Ort groß geworden und wir hatten ein Haus mit 2 Etagen und einem Dachboden. Und ich wohnte in dieser 2. Etage, da hatte ich mein Zimmer und mein Bruder wohnte auf dem Dachboden. Jetzt war es so, dass natürlich wir haben im Elternhaus gewohnt und meine Mutter hat dann öfter, wie eine Mutter halt ist, aufgeräumt, die Betten gemacht und. Und ich hatte irgendwie kurz den Einfall in meinem Zimmer, ey, ich muss meiner Mutter mal ganz dringend was erzählen hier, was ich erlebt habe. Das ist mega spannend. Und ich habe gehört, dass sie auf dem Dachboden ist, bei meinem Bruder im Zimmer und scheinbar das Bett gemacht hat. Also bin ich hochgerannt, diese Treppen rauf, und habe gesagt, hey Ma, ich habe was Tolles zu erzählen, was heute passiert ist. Und habe sie gesehen, wie sie das Bett gemacht hat und mich einfach nur steif angeguckt hat. Also wirklich ohne mit mir zu reden. Also sie hat mich einfach nur angeguckt. Und dieser Blick hat mich so irritiert, dass ich gedacht habe, was wollt ihr eigentlich gerade erzählen? Warte, egal. Bin ich Treppen runtergegangen in mein Zimmer und es ist mir wieder eingefallen. Und dann bin ich wieder hochgerannt, die Treppen, und sagte, hey Ma, jetzt weiß ich es wieder. Und auf einmal ruft mich meine Mutter aus dem Keller und sagt, ich bin im Keller, was ist denn los? Und das ist einfach physikalisch völlig unmöglich, weil es gibt ja nur ein Treppenhaus. Und sie hätte an mir vorbeilaufen müssen, wenn sie im Keller gewesen wäre. Aber ich habe sie ja gesehen, wie sie oben das Bett gemacht hat. Also rief ich runter und habe gesagt, Ma, warst du gerade oben und hast das Bett von Etienne gemacht? Und sie sagte mir, nein, ich war die ganze Zeit im Keller bei der Waschmaschine. Dann habe ich gesagt, du verarschst mich doch jetzt. Du hast doch oben das Bett gemacht, gerade von Etienne. Ich war gerade oben, du warst oben. Sie hat gesagt, nein, war ich nicht. Ich war unten bei der Waschmaschine. Meine Mutter kam dann aus dem Keller hoch. Ich habe gesagt, ich verarsche dich nicht, ich habe dich gerade oben gesehen. Dann sind wir zusammen hochgegangen und das Bett war gemacht. Das Bett von meinem Bruder war gemacht, als ob meine Mutter es gemacht hätte. Sie hat es aber an dem Tag nicht gemacht und sie war die ganze Zeit noch im Keller. Ja, was habe ich da gesehen? Wen habe ich da gesehen? War das ein Zeitloch? War das eine zweite Dimension, die irgendwie übergeschwappt ist? Wieso war das Bett gemacht? So viele Fragen, keine Antwort. Aber wie gesagt, war gruselig.
Also, wenn das Bett jetzt nicht gemacht worden wäre, aber da die Mutter das Bett nicht gemacht hat, kann ich jetzt auch nicht
mehr. Also ich hätte zwei Theorien dazu.
Okay, schieß los.
Also das eine wäre mal ein Gestaltwandler, also ein Wendigo oder so. Was ja lustig wäre, dann auch geschrieben, meine Mama ist ein Wendigo, wie gesagt, wäre ein super Serientitel.
Stimmt.
So eine Horrorkomödie. Aber nee, also es gibt ja tatsächlich immer mehr Videos auch im Internet, da wo man seine eigene Stimme hört oder die Stimme von nahestehenden Personen, die aber definitiv nicht da sind. Die Persona dann aber nochmal oder die Person dann nochmal direkt zu sehen, finde ich schon krass. Also ich habe dann auch extra nochmal nachgefragt, so, aber sie hat nichts zu dir gesagt. Und er meinte so, nee, die hat mich einfach nur angeguckt. Und dann dachte ich mir auch so, okay, vielleicht war sie ja wirklich nur mal dann im anderen Zimmer, weil man kann ja schon irgendwie, wenn man dann wieder in sein Zimmer geht, vielleicht blödes Timing, man geht aneinander vorbei und merkt's gar nicht. Aber, dass sie dann wirklich im Keller war, dass sie gar nicht oben war und dass dieses Bett gemacht war, da bin ich dann tatsächlich mehr bei diesem Glitch in der Matrix.
Heißt?
Naja, also so wie wir das ja schon mal hatten irgendwie mit... Warst du da dabei, als wir über, war das mit dir oder mit Missy? Entschuldige, bitte. War das mit dir oder mit meinem Ex? als wir darüber gesprochen haben, are you from the new timeline or are you from the old
das
timeline?
War mit dem
Mandela-Effekt. Ja, siehst du mal. Sowas vielleicht. Also, dass sich Sachen verschieben.
Also interessant für mich gerade, wenn du solche Geschichten irgendwie online liest oder so, dann hast du ja schnell, hat sich eine nette Geschichte ausgedacht. Aber es ist halt, es hat so ein anderes Level und es ist so greifbarer und so realer, wenn es in deinem Bekanntenkreis passiert oder wenn es jetzt eben hier aus der Community kommt, dann glaubst du ihnen ja.
Ja, natürlich.
Also dieser Punkt ist ja schon mal
abgehakt. Vor allem, wenn man die Person ja auch schon mal wirklich in echt gesehen hat.
Genau, also
hat,
je näher du jemanden kennst, umso klar ist er klar. Ja. Das war anscheinend so. Muss man erstmal für sich selber so einen Haken setzen. Und die Erklärung, keine Ahnung. Also
ich finde auch so lustig, wie er damit umgeht. Also wirklich unheimlich war es jetzt nicht, aber komisch war es schon. Eigentlich wäre ausgerastet.
Ach, ich weiß nicht, dass er seine Mutter war und es das Bett machen war und jetzt nicht war, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist oder so. Glaube ich, kann man ganz gut damit umgehen.
Mich wird schon ein bisschen creepen.
Natürlich ist es creepy. Aber
nicht
ja,
so creepy.
Nee, so creepy
ach,
dann auch wieder
Wendigo habe ich jeden Tag zu Hause. Kein Problem.
Vielleicht.
Natürlich.
Du weißt es nur nicht. Aber
dein
ich,
Hund.
Ich hab keinen Ansatz.
Es gibt
Ansatz.
Keine Erklärung dafür.
Ja,
das ist ja das, was einen dann immer so wahnsinnig
bisschen.
Macht. Ne? Ja, genau.
Ja, ich muss doch immer alles erklärt haben.
Ja, aber genau das machen die Community-Folgen halt irgendwie aus. Weil man dann so da sitzt und sich denkt so, krass, also das ist ja menschlich. Man überlegt erstmal, okay, was hätte es sein können? So,
genau,
ne?
Also ich gehe gerade das Szenario durch, hatte die Mutter irgendwie vergessen, dass sie oben war oder was
hat
weiß ich.
Hat sie vergessen, dass sie einen Zwilling hat?
Ja, zum Beispiel.
Ja, ja, finde ich schon spannend. Aber wie gesagt, dieser Ansatz mit, ich will immer gar nicht so in dieses TikTok-Rabbit-Hole, aber diese Aufnahmen von Leuten, die in die Kamera gucken und schauen und dann irgendwo ganz hinten aus dem Eck, du siehst nichts, kommt nur so ein komm hier, hey. So,
yeah.
Die sagen, ey, das ist meine Stimme. Und sowas gibt's erstaunlich oft. Und natürlich kann man super viel faken. Und natürlich gibt's da total viel Schmuh draußen. Aber ich glaube, manchmal, und jetzt so in dem Fall zum Beispiel, denke ich mir so, naja, das erfindet man ja nicht. So, das ist ja dann so passiert. Und ich habe letztens erst ein Video gesehen, das war aus den Appalachen, wo wir wieder beim Thema sind. Und da war ein Mann, der filmt so in den nächsten Raum und sieht seine Freundin da stehen. Und er wollte irgendwas anders halt zeigen und sie steht so mit dem Rücken und du siehst halt nur ihre Haare so, aber sie steht ganz still. Und auf einmal schreit ihm aber seine Freundin von unten. Und das war auch so ein Moment. Er sah sie, aber sie war unten. Und ich weiß nicht, was dann passiert ist, weil dann bricht das Video ab. Aber das, oh, stell mal vor.
Also ich würde das, glaube ich, gern mal erleben.
So ein Freak einfach.
Nein, einfach um es nachvollziehen zu können. Also würde mich auch total interessieren, wie ich in der Situation dann reagieren würde.
Man hätte Angst.
Ja, vermutlich. Aber also würde man so cool umgehen, wie er jetzt gerade in der Geschichte? Oder würde man ausfreaken? Keine Ahnung. Aber ich würde sowas mal schon...
Würdest du es anfassen?
Er kommt jetzt drauf an, was es ist.
Nee, jetzt stell mir vor, du hast die Situation, du bist zu Hause.
Ja.
Deine Freundin ist im Garten, du denkst aber, sie ist in der Küche. Also gehst du in die Küche, weil du denkst, da steht deine Freundin.
Ja.
So, dann stehst du 2 Meter von der weg und auf einmal hörst du sie aber aus dem Garten schreien. Was machst du?
Dann würde ich sie anfassen, ja. Aber
es ist so antippen.
Ja, genau. Oh also Gott. Jetzt nicht in den Arm nehmen oder so, aber erstmal gucken, ob da was Physisches ist, was sie anfassen kann.
Aber stell dir mal vor, dann steht die so. Also ich drehe mich jetzt mal hier kurz um.
Ja.
Und du legst so den Arm so von hinten. Und dann dreht die so ganz langsam ihren Kopf und dann hat die kein Gesicht oder so.
Ja, das sind dann diese Horror-Klischee-Bilder.
Ja, also, sorry, aber das kann man ja dann gar nicht erklären. Also, weil, wenn deine Freundin draußen ist und da steht irgendwas in der Küche, dann hast du auch gar keinen, also dann gibt's keine Grundlage mehr für logische Erklärungen.
Wenn ich von draußen nur die Stimme gehört habe, war es ja vielleicht nur eine Stimme, die ich gehört habe.
Ja, aber wo kommt denn die Stimme her? So oder so?
Aus meinem Kopf. Das ist so ein bisschen wie eingangs dieses, ich rieche etwas, obwohl der Geruch vielleicht gar nicht da ist, sondern ich verbinde diesen Geruch einfach nur mit der Person. Vielleicht war in dem Moment, hat mein Hirn mir einen kleinen Streich gespielt und guck mich nicht so skeptisch an.
Ich bin nur fasziniert, wie man da noch irgendwie eine logische Erklärung rausziehen will.
Wir alle wollen Erklärungen haben und die Logik ist erstmal das Erste, was man abarbeiten muss. Und,
ja, da bin ich schon bei dir, aber bis zu einem gewissen Punkt geht das ja.
Genau.
Aber darüber hinaus.
Ja, aber das Hirn spielt einem nun mal ganz häufig Streich. Also die Gartennummer, also wenn dann am Ende die Person sich umdreht und das ist dann meine Freundin in dem Fall, da kam irgendwas, ein Geräusch oder halt eine Stimme aus dem Garten, einfach abtun, das war ein Hirngespinst, so nach dem Motto. Ist jetzt natürlich jetzt in dem Fall hier was anderes, weil sie war ja dann nicht da. Also wie gesagt, das Bett kickt mich. Dass man da eine Person sieht, die vielleicht gar nicht da war, das kann passieren. Für mich, da kann das hier in einem Streiche spielen. Aber dass das Bett gemacht ist, was vorher nicht gemacht war und sie hat es nicht gemacht, das macht natürlich erstmal keinen Sinn. Jetzt könnte natürlich dieser große Zufall zusammenkommen, dass die Mutter unten war, er sich, weil er ein gemachtes Bett gesehen hat, sich die Mutter oben eingebildet hat und das Bett aber von jemand anderem gemacht wurde.
Von einem anderen Teenage oder weiß ich nicht, noch jüngeren Jungen. Auf jeden Fall. Das ist absurd. Also das klingt ja noch absurder, dass Teenage Boys oder Kinder ihre Betten machen als ein Geist.
Vielleicht weiß er nicht, dass er eine multiple Persönlichkeit hat und okay, ich gehe zu weit. Ja, ich kann es mir nicht erklären.
Also es creept mich wirklich. So. Es ist nichts Schlimmes, aber es ist trotzdem
schlimm ist es nicht, ja.
Unangenehm. Und ich hätte dann immer Angst. Also wenn mir sowas einmal passiert, hätte ich beim nächsten Mal immer Angst, ist die Person, die ich jetzt gerade sehe, ist die real oder nicht?
Das dachte ich vorhin ja schon mal. Also wie geht man damit um in der nahen Zukunft, bis man das irgendwann akzeptiert hat und im Hirn hinten rechts abgelegt hat? Also du kannst jetzt ja nicht immer Angst haben, wenn du deine Mutter siehst, ist es wirklich oder nicht?
Ich glaube, wenn du
ein gemachtes Bett siehst oder so,
würde
ich jedes Mal wahrscheinlich erstmal nachfragen, hast du das Bett heute gemacht? Hast du das Bett gemacht?
Ich glaube, dass man ja allgemein super paranoid wird, wenn man mal sowas erlebt hat, dass man dann alles hinterfragt. Also es ist ja genauso, wenn irgendwas Unheimliches zu Hause passiert, passt du viel mehr darauf auf. Du achtest viel mehr auf Kleinigkeiten. Stand es vorher schon so? Habe ich das dahingelegt? Habe ich das wirklich dahingelegt?
In allen Richtungen. Also egal, ob es irgendwas Mystisches war oder etwas ganz Banales. Also in der Hinsicht, unsere Heizung hat irgendwann im Winter rumgezickt. Da war eine Kleinigkeit, mussten Sanitär kommen und so weiter. Und danach, die klang vorher nicht so. Die ist wieder kaputt. Weil man so viele Dinge so akzeptiert im Alltag und gar nicht mehr darauf achtet.
Ja, und dann fokussiert man sich darauf.
Und dann fokussierst und du denkst, also ich bin 4 Wochen, stand ich 18 Mal am Tag vor dieser Heizung. Der brennt immer noch. Muss den wieder anrufen. Die ist kaputt. Ja. Dabei hat die wahrscheinlich die letzten 10 Jahre genau das gleiche Geräusch gemacht, aber dein Fokus ändert sich. Ja.
Voll.
Und wenn du das dann mit so einem Erlebnis natürlich hast, schwierig dann, ja. Aber ich würde es gerne erleben. Ich hätte gern mal so eine Erfahrung.
Hast du noch nie in deinem ganzen Leben, noch nie?
Nie irgend so eine Situation gehabt.
Du hast keine Situation, die du dir nicht erklären kannst.
Na doch, jetzt habe ich ja schon 4 gehört. Aber
die dir passiert sind.
Ich kann mich an keine erinnern, nee.
Das ist schon wild. Aber ich glaube einfach, wie man ausgelegt ist, ne? Also wenn man schon Bock hat, sich darauf einzulassen, dann...
Es kann ja sein, dass es so eine Situation gab, aber die war für mich dann halt nicht wert, darüber nachzudenken, lang im Nachgang. Ich bin da gar nicht auf die Idee gekommen, dass es etwas sein könnte, was ich mir nicht erklären könnte, sondern keine Ahnung und lauf halt weiter. Also deswegen, vermutlich hatte ich die Situation nur nicht in diesen Kontext gebracht. Das wird sich jetzt vermutlich künftig ändern, da bin ich mir relativ sicher.
Mir ging es aber letztens auch so, wir waren bei einem Baumarkt und standen mit einer Person gleichzeitig an der Kasse.
Ja.
Und gehen gleichzeitig raus. Hab ihn dann auch wiedererkannt, weil er so eine riesige, lange, ich weiß nicht, eine Vorhangstange oder so, er hat halt irgendwas in der Hand gehabt, was so auffiel. Und wir steigen ins Auto und er geht aber mit dieser Vorhangstange Richtung Ausgang, Parkplatz, Ausfahrt, ne?
Ja.
Also er war zu Fuß.
Ja.
Wir steigen ins Auto und wir fahren bestimmt so 3-4 Minuten. So, ne? Stehen an der ersten Ampel und ich schaue so nach rechts und dann steht dieser Typ an einem Auto und macht diese Stange da rein. Und ich gucke und ich sehe, das ist physikalisch überhaupt nicht möglich, dass der jetzt, also wir standen schon so ein paar Sekunden an der Ampel, dass der jetzt so schnell, wie wir Auto gefahren sind, zu Fuß hier hingekommen ist. Und es war wirklich so ein Mensch, und ich habe mich wirklich zu meinem Freund umgedreht, ich sage, das war jetzt ein Glitch in der Matrix. Das stimmt irgendwas nicht. Und er guckt so und er so, nee, der ist vorher noch ein Stück weiter gegangen Richtung Ausfahrt, aber der ist auch in ein Auto gestiegen. Und anscheinend war der die ganze Zeit hinter uns, aber der war als Beifahrer und ist dann anscheinend zu seinem Auto gefahren worden. Aber in dem Moment, ich war so confused. Klar. Also ich saß da wie so ein kaputtes Auto und hab meinen Freund angeguckt und er so, was denn? Ich so, das ist ein Glitch in der Matrix. Dann hat's mich richtig abgefuckt, dass er so eine gute Erklärung dafür hatte.
Ah, das ist so. Es müssen dieses Mulder-Scully-Ding, wenn du halt glauben willst, dann siehst du es auch. Ja. Und wenn du nicht glauben willst, dann brauchst du ein bisschen länger, bis du gewisse Dinge siehst.
Ja.
Falls noch jemand Akte X kennt. Die Älteren werden sich erinnern. Sollte das die Titelmusik sein?
Ich bin schlecht im Interview.
Das war aber wirklich.
Wach doch du.
Nee, die Blöße gebe ich mir jetzt.
Aha, ja,
spiel sie vielleicht ein.
Da hat es auch so eine super Simpsons-Folge mal gegeben, als Mr. Burns das Alien war. Kennst du die?
Muss da, ich überlegen.
Dann Springfield hat sich dann im Wald versammelt und der Alien, er kommt.
Ach so, ja, die kenne ich. Da war er hier. Was war da auf Drogen? Ich
weiß so ein weißes
nicht
Nachthemd hat er an und irgendwelche Medikamente hat er bekommen und so große Augen. Ja, genau.
Ich bringe euch Frieden.
Ja, stimmt. Schön. Ja, okay. Ich habe noch eine sehr, sehr lange Nachricht, die über Mail reingekommen ist. Aber bevor wir das machen, wollte ich noch ganz kurz erwähnen, dass uns eine Nachricht erreicht hat. Also keine Geschichte, nur eine Nachricht von einer Hörerin auf Insta. Und die fand ich so cool. Vielleicht finde ich die auch nur cool, weil ich so eine Travel-Leser bin und Leute total toll finde, die so durch die Weltgeschichte tingeln. Aber auf jeden Fall schrieb sie, das war die Drachenfürstin, Folgendes. Liebes Creepy Hour Team, durch Bibis Hymne auf Late Night with the Devil vom Fantasy Film Festival war ich ganz traurig, dass ich das Festival verpasst habe, da ich auf Reisen bin. Da habe ich mich doch sehr auf den Kinostart in Südkorea des Films gefreut und mir direkt eine Karte geholt und es hat mich sehr unterhalten. Und darunter hat sie uns einfach so ein Foto von dem Filmplakat geschickt und es sieht so cool aus.
Sieht mega aus.
Voll, oder?
Total.
Es sieht einfach voll fancy aus. Und es hat mich so gefreut, dass sie einfach in Südkorea ins Kino gegangen ist auf unsere Empfehlung. Fand ich voll schön.
Bisschen verrückt, aber richtig cool, ja.
Richtig gut.
Schön.
Ja, wollte ich jetzt einfach nochmal so einstreuen. Willst du denn die letzte und sehr lange Nachricht noch vorlesen?
Sebastian? Sehr gerne. Hallo zusammen. Mein Name ist Sebastian, ich bin 48 Jahre alt und ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich höre euren Podcast sehr gerne und es macht Spaß, euch zuzuhören. Da ich als Kind selbst mehrere paranormale Erlebnisse hatte, dachte ich mir, das könnte etwas für euren Podcast sein. Korrekt. Ich versichere euch, dass ich alles selbst erlebt habe. Nichts ist ausgedacht oder ausgeschmückt. Alles passierte in der elterlichen Wohnung, als ich im Alter zwischen 4 bis circa 14 Jahren alt war. Also vielleicht mal ganz kurz eingeworfen. Wir zweifeln nicht an diesen Nachrichten.
Nee, tun wir nie. Also wir können es natürlich nicht garantieren, ne? Also es kann immer irgendjemand sich irgendwas ausdenken.
Genau.
So. Wir gehen jetzt nicht im Ansatz davon aus, dass es irgendjemand tut.
Zurück zu Sebastian. 1980 war ich 4 Jahre alt, schreibt er. Als ich mit meinen Eltern in eine andere Wohnung zog. Das erste Erlebnis hatte ich mit 4 Jahren, das weiß ich so genau, weil wir noch nicht lange dort wohnten. An einem Tag spielte ich im elterlichen Schlafzimmer, als ich auf einmal ein lautes Schnarchen im Ehebett auf der Seite meines Vaters hörte. Nur, dass sich außer mir im Schlafzimmer niemand befand. Die Tür war zu. Ich hörte laut und deutlich Schnarchen im Bett meines Vaters und sah aber niemanden. Ich war mit meinen 4 Jahren damals in diesem Moment einfach mit der Situation überfordert, wusste sie nicht einzuordnen. Mir wurde trotzdem mulmig zumute und ich verließ das Schlafzimmer, schloss die Tür hinter mir und setzte mich ins Wohnzimmer zu den Eltern, ohne ihnen von diesem Erlebnis zu erzählen. Vergessen habe ich es bis heute nicht.
Weißt du, an was mich das erinnert? An die Geschichte, die wir vorher gerade gehört haben.
An welche?
Mit dem Bett.
Ach so.
Vielleicht sollten wir mal einen Aufruf starten. Wer sowas schon mal erlebt hat, vielleicht kommt das ja öfter vor.
Also gerade im Zusammenhang mit Eltern?
Mhm.
Das mag schon sein, ja. In dem Schlafzimmer meiner Eltern trat in den vielen Jahren, die wir dort wohnten, immer wieder in unregelmäßigen Abständen ein Fischgeruch in einer leeren Ecke im Schlafzimmer auf. Den Geruch nahm auch meine Mutter wahr. Mein Vater tat dies immer ab und sagte, er rieche nichts. Ich glaube aber, er wollte sich einfach nicht mit Dingen auseinandersetzen, die er nicht erklären konnte. Es fing zu unterschiedlichen Tageszeiten spontan an zu riechen, als wenn jemand gerade Fisch braten würde. Der Geruch verschwand irgendwann genauso plötzlich, wie er gekommen war. Oft war wochenlang gar nichts, aber dann kam der Geruch wieder wie aus dem Nichts. Es roch aber lediglich nur in der Ecke. Der Geruch war aber so intensiv, dass man es gar nicht ignorieren konnte. Von den Nachbarn konnte es nicht sein, der Geruch kam nur aus dieser leeren Ecke und nicht vom Fenster her. Manchmal auch mitten in der Nacht. Es war einfach merkwürdig und unerklärlich.
Wie sich heute alles wiederfindet, oder?
Jetzt
immer wieder beim Geruch.
Ist jetzt hier ein bisschen schwieriger für mich, weil was für eine Verbindung sollte es mit dieser Ecke und einem Fischgeruch geben, die man da vielleicht unbewusst abruft, denn sie sind da reingezogen. Warum soll es da nach Fisch riechen? Das macht erstmal keinen Sinn.
Vielleicht hat irgendeine verstorbene Person irgendwas mit Fisch zu tun gehabt. Ein Angler.
Der hat in dieser Ecke, war vielleicht früher kein Schlafzimmer und hat
vielleicht
dort...
Vielleicht war das mal eine Küche oder so.
Und da wurden Fische gelagert, auseinandergenommen, gebraten in dem Fall. Mhm. Spannend. Mhm. Es blieb nicht dabei. Sebastian schreibt, in den Jahren danach hatte ich noch andere unerklärliche Erlebnisse. Ich war im Grundschulalter, als ich im Spätsommer einmal abends mit meinen Eltern aus unserem Schrebergarten nach Hause kam. Ich ging in mein Zimmer und erschrak fürchterlich. In meinem Zimmer war ein rötlicher Nebel, sodass ich alles nur verschwommen sehen konnte und es sehr heiß dort drin war. Es roch außerdem sehr stark nach Schwefel, so als wenn man eine ganze Schachtel Zündhölzer auf einmal angezündet hätte. Ich machte erschrocken die Tür wieder zu, lief zu meinen Eltern. Ich sagte, dass in meinem Zimmer etwas nicht stimmen würde. Meine Mutter kam mit, um nachzusehen. In dem Moment, als wir die Türe wieder öffneten, war dort alles wieder normal. Die Temperatur war völlig normal, die Luft war frisch und von einem roten Nebel war nichts mehr zu sehen. Ist das so ein Nebel, wie du ihn vorhin schon mal kurz angesprochen hast?
Nein, der war nicht rot, meiner. Es ist weiß, ja. Weiß, so. Weiß beleuchteter Nebel. Und Schwefel halt, ne? Also, so wie sich das alles für mich anhört, ist in diesem Haus mal irgendwas passiert oder irgendjemand konnte da nicht gehen oder da sind sogar, vielleicht, ich weiß, jetzt.
Na komm.
Vielleicht ist da auch ein Portal.
Aber.
Also, es ist zu viel. Es ist einfach zu viel.
Also die Sachen meinst du, müssen miteinander
was passiert?
Zusammenhängen.
Ja, ja, definitiv. Also dieses Haus hat eine schlechte Energie.
Dafür spricht auch, was ansonsten noch passiert ist. Sebastian schreibt weiter, in meinem Kinderzimmer hatte ich ebenfalls im Grundschulalter ein weiteres merkwürdiges Erlebnis. Eines Tages, bevor ich morgens zur Schule ging, gab ich meinem Wellensittich noch frisches Wasser und Futter. Ich war alleine im Zimmer. Als ich so an dem Käfig zugange war, vernahm ich auf einmal von der anderen Seite im Zimmer, dort wo mein Bett stand, ein Atmen. Es hörte sich an, als wenn jemand in meinem Bett lag und normal atmete. Ich dachte mir, dass ich vielleicht meinen eigenen Atem hörte und hielt die Luft an, lauschte wieder. Das Atmen ging deutlich hörbar weiter, obwohl ich die Luft anhielt. In diesem Moment bekam ich Angst, richtete noch schnell das Futter für meinen Wellensittich, schnappte mir den Schulranzen und verließ fluchtartig mein Zimmer. Ich berichtete nach der Schule meiner Mutter davon, aber natürlich war nichts mehr zu hören. Das ist schon spooky.
Es ist super spooky. Also, wir haben das so oft, ne, dass Leute irgendwo gerade im Kindesalter Sachen erleben. Aber was machst du denn? Du bist als Kind nicht in der Lage, einfach auszuziehen. Oft wird sowas nicht ernst genommen von den Eltern. Was machst du? Also du musst ja mit dieser, also ich hätte dann ständig Angst.
Definitiv, also gerade wenn das regelmäßig passiert. Also ich finde es schon faszinierend, dass er den Wellensittich noch gefüttert hat. Muss man auch mal positiv erwähnen. Aber ja, also wenn sowas regelmäßig passiert, ich meine, da sind doch Schlafstörungen und so weiter vorprogrammiert eigentlich.
Ja, absolut. Oder? Aber es geht ja noch weiter.
Sebastian schreibt, aufgrund der Erlebnisse schlief ich eine Zeit lang nicht mehr in meinem Kinderzimmer und schlief stattdessen mit im Schlafzimmer meiner Eltern.
Verständlich.
Dort hatte ich eines Nachts ebenfalls ein erschreckendes Erlebnis. Mitten in der Nacht hörte es sich auf einmal so an, als wenn im Wohnzimmer nebenan ganz viele Menschen durchgingen. Ich hörte ganz viele Schritte, Gemurmel, sogar der Wohnzimmerschrank wackelte, was man immer hören konnte, wenn jemand schnell durchs Wohnzimmer lief. Meine Eltern schliefen fest und ansonsten war niemand in der Wohnung. Die Tür zum Wohnzimmer befand sich am Fußende von meinem Bett und stand einen Spalt weit auf. Ich hörte die Geräusche laut und deutlich. Das Ganze ging ungefähr ein paar Minuten. Ich lag schweißnass vor Angst und starr in meinem Bett und starrte auf den Türspalt und traute mich nicht mehr zu rühren. Irgendwann wurde die Tür mit einem Ruck zugedrückt und ich erschrak noch mehr. Da aber die Tür nun geschlossen war, war ich auch erleichtert und ich hörte auch nichts mehr. Durchzug kann die Tür nicht zugeschlagen haben, da nachts bei uns alle Fenster geschlossen waren. Wir wohnten in der zweiten Etage und das Wohnzimmer war innenliegend, ohne Fenster. Daher ist es ebenfalls ausgeschlossen, dass die Geräusche von außen kamen.
Ich bin immer mehr beim Portal. Also da scheint ja einiges los gewesen zu sein. Ich weiß, man kann diesen Faktor nochmal hinzunehmen, dass Kinder auch eine blühende Fantasie haben. Glaube ich aber nicht.
Wir schauen mal, wie es weitergeht. Ebenfalls noch im Grundschulalter hatte ich das intensivste Erlebnis in dieser Wohnung. Ich schlief immer noch im Schlafzimmer meiner Eltern. Es passierte zu einem Zeitpunkt, als ich ziemlich krank war und auch eine ganze Weile aus der Schule blieb. Ich glaube, ich hatte eine schwere Grippe. Auf jeden Fall ging es mir gar nicht gut. Ich muss so 8 oder 9 Jahre alt gewesen sein. Ich wachte mehrere Tage immer nachts zur gleichen Zeit auf, stand auf und setzte mich ins Wohnzimmer. Ich wusste lange nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich weiß mit großer Sicherheit, dass ich es nicht geträumt habe. Es war so, als wenn mich unterbewusst jemand gerufen hätte. Ich setzte mich also nachts ins Wohnzimmer und mir gegenüber saß eine schwarze Schattengestalt. Die Gestalt war komplett schwarz. Hatte eine menschliche Figur, aber ich konnte kein Gesicht erkennen. Ich saß dieser schwarzen Gestalt ungefähr eine halbe Stunde gegenüber und hatte merkwürdigerweise überhaupt keine Angst vor dieser. Die Gestalt sprach kein Wort, saß mir einfach nur gegenüber. So nach circa einer halben Stunde ging ich wieder ins Bett und schlief sofort wieder ein. Das Ganze wiederholte sich mehrere Tage. Immer nachts um die gleiche Zeit wartete die schwarze Schattengestalt auf mich im Wohnzimmer. Immer saßen wir uns circa 30 Minuten gegenüber und ich ging danach wieder schlafen. Ich weiß 100%, dass das real war und ich nicht geträumt habe und auch nicht halluziniert habe. Als es mir wieder besser ging, hörte das Ganze sofort auf. Wie gesagt, das ging mehrere Tage so. Ich wusste viele Jahre nicht, was es damit auf sich hatte und es verwundert mich auch, dass ich keine Angst vor dieser schwarzen Gestalt hatte. Im Gegenteil, sie wirkte beruhigend auf mich. Heute, nach vielen Jahren, bin ich mir ziemlich sicher und habe eine Erklärung für dieses Erlebnis. Ich war damals sehr krank, hatte hohes Fieber und glaube, dass ich sozusagen auf der Kippe stand. Meine Eltern haben das einfach nicht erkannt und gedacht, ich habe eine harmlose Grippe. Diese schwarze Schattengestalt war derjenige, der mich mitgenommen hätte. Er hat sozusagen auf mich gewartet, da mein Ende damals wahrscheinlich nahe gewesen war. Ich bin überzeugt, dass ich fast gestorben wäre. Da mein Gesundheitszustand sich dann aber doch noch besserte, hörten diese nächtlichen Besuche abrupt auf. Ich bekomme heute noch eine Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke.
Ich auch. Also das war auch mein erster Gedanke, dass gerade wenn es einem mental nicht gut geht oder wenn man körperlich angeschlagen ist, dass es ja dann auch immer heißt, da ist man sehr anfällig für sowas, da können sich leichter Sachen an dich heften, ne? Also es ist ja schon immer so, welche Einstellung du gerade zum Leben hast, wie deine Befindlichkeiten sind. Und das war auch das Erste, als du bevor du noch diesen Absatz vorgelesen hast, was seine Erklärung dafür war, war ich auch ungefähr so dabei, ihm ging es halt schlecht. Ich wusste nicht, dass es ihm so schlecht ging. Aber es ist auf jeden Fall eine Erklärung, ja. Wie stehst du zu sowas?
Es macht natürlich in diesem Kontext Sinn. So. Es ist allerdings auch ein sehr klassisches Bild, was sich da auftut. So der schwarze Sensenmann, der da steht und auf dich wartet.
Aber wirklich, hast du so ein Bild im Kopf mit Umhang?
Ich hatte jetzt beim Vorlesen nicht wirklich, ich hatte es eher schattenartig vor mir. Ich hatte jetzt nicht dieses Klischeebild mit Sense in der Hand und...
Naja, ich auch nicht. Ich hatte einfach nur so
eine Schattengestalt, ja. Aber ich glaube, ich hatte einen Spitz oben.
Echt?
Ich glaube schon.
Na, ich hatte einfach so eine, wie wenn man jetzt einen nackten Menschen hätte.
Aber so verschwommen?
Nee, nicht verschwommen.
Ah, okay.
Sondern einfach nur ohne jegliche Körperzüge. So, aber halt einfach so die Umrisse von einfach von einem Menschen. Ohne Haare. Sowas hatte ich im Kopf.
Spannend auf jeden Fall. Also wenn sich das über mehrere Tage, über einen gewissen Zeitraum halt gezogen hat und nicht so ein einmaliges Erlebnis war. Ich meine, das ist dann schon intensiv, ne? Wir hören mal, wie es weiterging. Als ich so 13 oder 14 Jahre alt war, hatte ich wieder ein unheimliches Erlebnis in der elterlichen Wohnung. Meine Eltern waren beide berufstätig, sodass ich auch tagsüber öfters alleine war. Nachmittags, als ich aus der Schule kam und alleine war, hörte ich Schritte über unserer Küche. Dort oben war unser Dachboden und von dem Raum über der Küche hatten nur wir den Schlüssel. Dort konnte also niemand drin gewesen sein. Ich habe natürlich auch nicht nachgesehen, dafür war ich einfach zu ängstlich. Als meine Mutter wieder nach Hause kam, hörten die Schritte sofort auf. Das Ganze ging ebenfalls ein paar Tage hintereinander. Zu guter Letzt habe ich noch ein einmaliges Erlebnis gehabt, als ich circa 14 war, was an einem Spätsommerabend passierte. Ich war alleine zu Hause und schaute im Wohnzimmer einen Film. Als ich zwischenzeitlich auf die Toilette ging, hörte ich im Badezimmer durch die Lüftung eine Frauenstimme »Stille Nacht, heilige Nacht« deutlich summen. Das Badezimmer war innenliegend, ohne Fenster, nur mit einer Lüftung zum Dach heraus. Über uns war nur unser abgeschlossener Dachboden. Ich ging nach kurzer Zeit wieder ins Badezimmer, um zu lauschen, und immer noch wurde mitten im Sommer »Stille Nacht, heilige Nacht« gesummt. Eine leise, aber gut hörbare Frauenstimme. Eine Nachbarin kann es nicht gewesen sein, da dies das einzigste Mal in 21 Jahren war, die ich dort wohnte, dass überhaupt ein Geräusch durch die Lüftung zu hören war und es auch keine weibliche Nachbarin gab. Und bitte, wer summt mitten im Sommer das Weihnachtslied »Stille Nacht, heilige Nacht«? Als meine Eltern nach Hause kamen, war das Summen natürlich nicht mehr da. Das ist schon verrückt.
Es wird immer skurriler in dieser Geschichte.
Also, so unterschiedliche...
Da könntest du einen Horrorfilm draus machen.
Das ist total spannend. Einen Abschnitt gibt es noch. Bei dem Erlebnis war ich 14 Jahre alt und ich habe noch bis zu meinem 25. Lebensjahr in der elterlichen Wohnung gelebt, bevor ich in meine erste eigene Wohnung auszog. Ich bin sozusagen in dieser Wohnung aufgewachsen, von meinem 4. bis zum 25. Lebensjahr. Ich habe nach diesem Erlebnis mit 14 keine weiteren Erlebnisse mehr in dieser Wohnung gehabt. Ich habe trotz allem dort immer gerne gewohnt und habe mich niemals unwohl aufgrund der Erlebnisse gefühlt. Manches war unheimlich, aber nicht so einschränkend, dass es mein Leben beeinflusst hätte. Bis heute hatte ich keine übernatürlichen Erlebnisse mehr gehabt und bin auch froh darüber. Trotzdem bin ich dem Paranormalen gegenüber sehr aufgeschlossen und weiß aus eigener Erfahrung, dass es zwischen Himmel und Erde viel mehr gibt, als der Mensch zu erklären vermag. Ich versichere euch nochmals, dass ich alles genauso erlebt habe, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Ich hoffe, ihr veröffentlicht meinen Bericht in eurem Podcast. Sebastian aus dem Ruhrgebiet. Ich finde diesen Satz spannend, dass er immer gerne dort gewohnt hat und dass er sich nie unwohl
gefühlt hat. Das finde ich auch richtig krass. Also es hätte mich so hart beeinflusst,
also,
wäre mir das passiert.
Ich glaube, so eine einzelne Erfahrung hätte man ja auch relativ einfach beiseite legen können.
Aber vergisst du irgendwann.
Aber in dieser Intensität, also so häufig über die Jahre verteilt, du wartest ja quasi nur darauf, dass irgendwas
dass noch mal passiert, was passiert,
oder?
Ja.
Also spannend.
Also wie gesagt, ich finde es sehr spannend, dass es so alles eigentlich eher so mit 4 war und dann nochmal so mit 13, 14.
Stimmt, ja.
So, also dass es so dazwischen, Zeitabschnitte
ja.
gab.
Ja.
Oder Grundschulalter hat er dann nochmal geschrieben. Wie alt ist man da? So 7, 8, 9. Aber anscheinend ja immer in geballten Zeiträumen. Also nicht so durchgängig, sondern immer wieder. Aber wie gesagt, ich kann es mir nur so erklären, dass wenn er jetzt sonst nichts mehr hat und danach auch nichts mehr passiert ist, dass es irgendwas mit diesem Haus und mit diesen Schwingungen oder mit dieser Energie von diesem Haus ist. Das hört sich immer so, so richtig hippie-mäßig an. Aber du weißt, was ich meine, dass es einfach irgendwas da mal passiert ist, was es gespeichert hat. So, dass irgendwas da mal in diesen vier Wänden, in dieser Wohnung, in diesem Haus passiert ist, dass das Haus irgendwie nicht vergessen kann, weil es irgendwie schlimm war oder weil es viel war. Ja, ich finde es richtig krass. Also so eine riesige, lange, detaillierte
Berichterstattung
haben wir noch nie bekommen.
Also auch die Häufigkeit der Erlebnisse, ja. die Intensität und so weiter. Und ich merke gerade, was ich nicht an diesen Hörerfolgen mag.
Dass es dich doch dann mitnimmt und beschäftigt?
Nein, das ist keine Antwort auf das Ganze. Die haben ja zwar manchmal bei True Crime Fällen und so weiter ja auch nicht, aber da kann man sich das oftmals so im Kopf so ein bisschen zurechtlegen und zumindest einen Haken für sich selber dran setzen. Bei den Geschichten ist das natürlich deutlich schwieriger und die bleiben im Nebel.
So ist es mit Mystery und Übernatürlichem. Aber hat es dir denn jetzt so far gefallen?
Total spannend. Wie gesagt, es ist ein Riesenunterschied, ob du diese Stories, ob du bei diesen Geschichten weißt, dass die jemand erlebt hat oder ob sie halt random irgendwo im Internet stehen oder so. Und deswegen kickt einem das natürlich deutlich mehr. Ich hatte ja die Situation auch ein, zweimal im Bekanntenkreis von Leuten, die das erfahren haben. Also ja, das ändert jetzt sicherlich nicht mein Weltbild, aber...
Gib uns noch 5 davon.
Aber wir können ja mal diesen einen Schritt nach vorne machen. In der
Aber ist schön, du bist viel aufgeschlossener, als ich eigentlich zu Anfang gedacht habe.
Ich bin total aufgeschlossen, weil ich zweifle null an, dass irgendjemand das erlebt hat. Ich zweifle vielleicht an, dass da wirklich eine Schattengestalt saß und das vielleicht hat einem das Hirn das Streiche gespielt. Das macht aber eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied für die Person in der Situation und vielleicht auch nicht für das, um was es geht.
Beängstigend also, ist beängstigend.
Genau, deswegen. Ja. Also das macht am Ende keinen Unterschied. Deswegen die Situation sind, wie wir sie gehört haben, waren, wie wir sie gehört haben und waren sehr intensiv zum Teil, ja.
Freut mich, das war schön heute. Es ist auch eine lange Folge geworden, oder?
Also ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt, aber die Stunde ist schon ein bisschen her, ja.
Sehr schön. Ja, ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Und wenn du dich jetzt animiert siehst, also gib uns doch gerne mein Feedback. Vielleicht hast du auch schon mal irgendwie einen Elternteil oder irgendeine andere Person gesehen, die gar nicht da sein konnte. Vielleicht ist dir auch schon mal was Unheimliches passiert. Vielleicht ist dir was Unerklärliches passiert oder vielleicht auch was Gefährliches, wo du im Nachgang sagst, Mensch, das hätte ganz übel ausgehen können. Dann schreib uns das gerne. Wir diskutieren gerne darüber. Ich hoffe, es hat Spaß beim Zuhören gemacht. Ich hatte sehr viel Spaß. Ja, du hast doch immer dein Ohr.
Ich habe immer mein Ohr. Es ist noch nicht ganz abgekaut, es liegt immer noch neben mir.
Sehr schön. Cool. Dann würde ich sagen, war's das für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bleib gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on.
Bye bye.
Bis dann.